der Titel dieser Predigt ist, sein Rat ist wunderbar. Gott hat uns Gutes getan. Er hat uns vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Diese Worte sprach Paulus einst zu den Menschen in Lystra. Und Jakobus betont seinerseits in seinem Brief im ersten Kapitel, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er hat sich niemals unbezeugt gelassen. Der Mensch hat seit jeher Gottes Unterricht und seine Hilfe genossen in allen lebenswichtigen Belangen von klein auf. In biologischen, technischen und ganz praktischen Dingen jeder. Auch jene, die dem Glauben und dem Dank an Gott nichts abgewinnen wollen, die sogenannten Ungläubigen. Uns allen hier herinnen ging es doch so, schon lange bevor Gott uns zu seinem Sohn gezogen hat, nicht wahr? Wer lehrte uns denn die elementarsten Dinge und Schritte? Wer ließ uns denn unterrichten in Schrift und Sprache, im Gehen, Laufen, Schwimmen? Haben wir das Atmen, die Feinmotorik in uns selber hineingelegt, die Gefühle? Haben wir unseren Intelligenzquotienten bestimmt? Woher stammt unser spezielles Interesse, die Begeisterung für bestimmte Dinge in der Natur, für gewisse Zusammenhänge? Wie entstand denn gerade die typische fachliche Fertigkeit in uns, das bisschen bzw. das bisschen mehr an Wissen und Geschick, unser logisches Denkvermögen? Haben wir uns selber geografisch sowie zeitlich in diese Welt gesetzt? Und wozu? Gott fragt, schwingt sich auf dein Anraten hin der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an, so in Hiob 39, und fragen wir selber weiter mit Gottes Worten, kennen wir die Gesetze des Himmels oder bestimmen wir seine Herrschaft über die Erde? Können wir unsere Stimme zu den Wolken erheben, damit uns Regengüsse bedecken? Und können wir Blitze aussenden, dass sie hinfahren und kommen und zu uns sagen, schau, da sind wir. Woher kommt unsere praktische Erfahrung und wer sorgt dafür, dass sie Bestand hat in uns? Ein einschlägiges Wort Gottes aus Jesaja 28 soll uns deshalb in diese Predigt führen. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu sehen? Zieht er Furchen und Äcker auf seinem Acker den ganzen Tag? Ist es nicht so, wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen schricht und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein. Er drischt es nicht unaufhörlich aus, selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, denn sein Rad ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Haben wir uns nicht schon gewundert, woher in dieser Welt das medizinische, technische und das ganz alltäglich praktische Wissen stammt? Woher der entscheidende, konstruktive Gedanke, der rettende Einfall, der Ausweg aus so mancher Not? Und warum so viele Dinge nicht passieren, im Straßenverkehr zum Beispiel, bei der Raserei? Und warum unsere kognitiven Fähigkeiten in unserem Umfeld überhaupt Erfolg haben, seit den Tagen unserer Schulzeit, ja vorher schon? Haben wir die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu begreifen versucht? Wie ist es zum Beispiel mit dem Vergessen? Angenommen, ich gebe dir ein neues, aktuelles Bild von einem meiner Enkel. Ja, er ist gewachsen, er sieht älter aus. Was macht dein Gehirn jetzt? Es löscht das alte Bild von seinem Platz in deinem Gedächtnis und speichert an seiner Stelle das neue. Und wieso findest du dein Auto wieder auf dem großen Parkplatz mit über 500 Stellplätzen? Nehmen wir an, du stehst diesmal bei Laterne 308. Letztes Mal standest du bei 244, vorletztes Mal bei 412. Was tut dein Gehirn? Es ersetzt die letzte Nummer durch die aktuelle. Ansonsten stündest du vor einem Wust von Zahlen statt vor deinem Auto. Ist wunderbar, nicht wahr? Gott fragt seinen Knecht Hiob dazu definitiv, wer hat Weisheit in die Nieren gelegt und wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Und um diese Zeit hatte Hiob längst die Hand auf den Mund gelegt. Zu gering ist er geworden in seinen eigenen Augen, um darauf eine menschlich weise Antwort zu wagen. Wer aber hat ihn diese Weisheit gelehrt und wie? Die Bibel kennt die Antwort. Sie steht in Sprüche 2,6, der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Neulich habe ich von einem Christen gelesen, der sich vorgenommen hatte, jeder Versuchung aus dem Weg zu gehen und ein heiliges Leben zu führen. Im tiefen Wald, ganz einsam, baut er sich eine Hütte. Er nimmt Brot mit und einen großen Krug Wasser, um für sich allein zu sein, abgeschlossen von allem Übel. Mit Freude schließt er die Tür zu, froh, dass Welt und Sünde draußen bleiben, und glücklich im Herzen fällt er auf seine Knie, um Gott zu danken dafür, endlich fern von allem Bösen zu sein. Aber als er niederkniet, stößt er den Wasserkrug um, und da kommt etwas über seine Lippen, das weder Dank noch Gebet zu Gott war. Traurig und enttäuscht ist er aufgestanden. Er ging wieder heim. Er hatte gelernt, dass sein größter Feind ein Mensch war, von dem er sich nicht trennen konnte. Ja, was ist das? Was sagt uns diese Geschichte? Es handelt sich dabei um Gottes gezielte Erziehung des Herzens, nicht wahr? Eine kleine Sache nur, aber ein Wink, den einem Menschen widerfahren lässt. Der Liederdichter Philipp Spitter schrieb in einer Strophe deshalb, deines Winks bin ich gewärtig. Eben, es heißt aufpassen und richtig und bußfertig zu reagieren, wenn Gott uns lehrt. Wir können im Leben, im geistlichen Leben, folgende zwei Dinge leicht auseinanderhalten. Einerseits Gottes Führung und andererseits seine Erziehung. Das nämlich, was Gott einem gläubigen Menschen widerfahren lässt, mit dem er uns definitiv zu seinem Sohn ziehen will, das sendet uns der Vater der Geister zur Erziehung. Und wir sollten es mit Dank annehmen. Oft widerfährt uns etwas als Folge unseres fortgesetzt sündigen Verhaltens. Dazu genügt der Tratsch, eine falsche Einstellung, eine nicht Gottes wortgemäße Denkweise. Da müssen wir aufmerksam Acht haben auf jeden Wink Gottes und auf der Stelle innehalten und den Blick aufheben zu ihm, der uns dabei so liebevoll und umsichtig lehrt, damit alles, auch unser Schmerz und Herzeleid, zu seiner Ehre dient. Und dann ist es zu unserem Besten, was er ja an mehreren Stellen seines Wortes betont, zum Beispiel in Offenbarung 3, alle, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Alle, alle. Es gibt hier keine Ausnahme. In Hebräer 12 steht, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Der Welt ist Erziehung längst zum verabscheuten Fremdwort geworden. Ja, Freiheit, das war und bleibt die Devise der 68er-Generation. Anti-autoritär im gottspottenden Humanismus hat sie unser Umfeld veredelt. Erziehung wurde dabei zum Unwort, wie auch rücksichtsvolle Disziplin. Und nicht nur das Jugendamt und die staatliche Rechtsprechung ist längst von dieser verderblichen Entwicklung durchdrungen. Auch an der Basis, in den Familien selber, wirkt sich das unheilvolle Gedankengut seit langem deutlich erkennbar aus, zum Schaden jeder folgenden Generation. Da fragt eine Mutter neben mir im Supermarkt ihre beiden Vorschulkinder: Was wollt ihr denn heute essen? Was darf ich euch denn kochen? Wollt ihr Schnitzel? Ja, Schnitzel. Oder wollt ihr lieber Spaghetti? Ja, Spaghetti. Oder lieber Pizza? Ja, Pizza. Ja, was soll das? Eine Mutter, die ihre Kinder kennt und liebt, muss doch in der Lage sein, den Speiseplan und die Freizeitpläne für die Kinder anzuordnen, zum Kindeswohl. Da genügt doch der eine kindgerechte Menüvorschlag. Da genügt der sinnvoll überlegte Tierparkbesuch für heute Nachmittag. Da muss sich die Mutter nicht noch in 20 Alternativvorschlägen ergehen. Die Kinder werden ja verrückt dabei und auf Dauer total verunsichert, ob der Entscheidungsunfähigkeit der erwachsenen Person, die sie leiten und ihnen vor Augen führen soll, was das Gute ist für sie. Das ist ein Kapitalverbrechen an den eigenen Kindern, bei dem natürlich die gespaltene Situation in den vielen Scheidungs- und Patchwork-Familien eine tragische Rolle spielt. Die ganze sich steigernde Unfähigkeit, miteinander auszukommen, die endzeitliche Egozentrik und Herzlosigkeit, die kumuliert sichtlich von Generation zu Generation. Kinder brauchen ein sicheres und geordnetes Vertrauen in die erwachsene Führungsperson, ob Vater, ob Mutter, ob Großeltern. Die Kinder haben ein angestammtes Recht zu erleben, dass die ihnen von Gott zugeordneten Eltern in der Lage sind, das Rechte zu vermitteln und ihre Kinder seriös ins Leben zu führen. Diese aber verschwenden heute oft für die Sucht an ihren Persönlichkeitsprothesen mehr Sinn und Zeit als für die konsequente und ernsthafte Beschäftigung mit ihrem Nachwuchs. So weit, so schlecht. Wenden wir uns besser der gesunden Lehre zu, der Erziehung Gottes an seinen Kindern. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir von einer Mutter gehört, dass sie ihre Kinder erzogen hat mit der aufgeschlagenen Bibel auf dem Tisch. Nichts anderes hat sie für nötig befunden und es war auch nichts anderes nötig. Verfehlten sich die Kinder in irgendeiner Weise, dann hat die Mutter sie Gottes Wort dazu lesen lassen. Eigene, strafende Worte waren dann nicht mehr nötig. Und das Ergebnis war dem Wort und Willen Gottes entsprechend. Wie es heißt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, jede Schrift, von Gott eingegeben, ist auch nützlich zur Belehrung, zur strafenden Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung, gemeint ist Erziehung und Bildung, zu der in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei und zu jedem guten Werk völlig zubereitet, so der wörtliche Text. Und damit sind wir nun direkt beim Kern des heutigen Themas angelangt. Und es ist sehr interessant, wie der große göttliche Erzieher, der himmlische Vater, uns verschiedene Personen in seinem Wort dazu vorstellt. David natürlich, als eines der besten Beispiele, der im Psalm 71,17 sagen konnte: O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf. Und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Oder eine nicht oft zitierte Person, Obadja, der Verwalter König Ahabs, der zu Elia sagt: Dein Knecht fürchtet doch den Herrn von Jugend auf. Oder die Söhne Koras, zitiert aus einem Psalm von Heman, dem Esrachiter, dem 88. Psalm: Von Jugend auf bin ich elend und dem Tod nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Eben, nur Gottes Rat ist wunderbar. Und nachdem wir vorhin die Dekadenz unserer heutigen Generationen angeprangert haben, ist bemerkenswert, was den Alten früher auffiel, wo es um Gottes Erziehung geht in seinem Wort. Gideon zum Beispiel, wie dieser junge Mann von Gott auf seine Aufgabe als Richter hin erzogen worden ist. Die Ausgangssituation war dabei die, steht in Richter 6. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter, 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Jetzt gibt es nicht wenige Christen, die auch ein eher verdecktes Glaubensleben führen aufgrund ihres familiären Umfelds. Ja, so auch hier. Die Midianiter waren ja Verwandte Israels. Denn Midian war ein Sohn Abrahams von der Ketura. Sie waren solche Verwandte, die sich als Feinde und Ausbeuter entpuppten, aber gleichzeitig eine Erziehungsmaßnahme Gottes für sein Volk darstellten, wie bei vielen von uns. Und so ging es 7 lange Jahre. Dann erweckte Gott seinem Volk einen Erretter, Gideon, der sie aus der Hand Midians befreien sollte. Zunächst aber ist Gideon selber erzogen worden in der Schule Gottes. Und über das Ergebnis berichtet der zweite Teil des 6. Kapitels im Buch Richter interessante Dinge. Insbesondere, dass Gideon sich belehren und korrigieren lassen konnte. Er war das gewohnt, geschult von Gott. Denn er goss auf Befehl des himmlischen Boten seine extra zubereitete und emsig herbeigebrachte Fleischbrühe aus. Und es ging so vor sich. Im Vers 19 steht, und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus, zu dem Boten Gottes, unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Das ist beeindruckend, nicht wahr? Über sowas liest man heute schnelllebig hinweg. Dabei enthält diese Stelle eine wichtige Information über Gottes Herzensbildung, wo es heißt, und er, Gideon, machte es so. Sind wir denn auch gern ganz und gleich geneigt und gewillt, uns durch das Wort Gottes belehren und korrigieren zu lassen und, wenn es sein muss, unsere fromme Fleischbrühe, das heißt alles das, was bei unserem vermeintlichen Gottesdienst den Gedanken Gottes zuwider ist, vor ihm auszuschütten, geführt und erzogen vom Vater der Geister? Gott erzieht uns im Hinblick auf den Richterstuhl Christi und dabei geschieht nichts vergeblich. Aber dieser Umstand mahnt uns verstärkt wachsam zu sein und der vor uns liegende Lohn, der ermutigt uns auszuharren auf dem Pfad des Glaubens. Die bewegende Kraft in uns ist dabei die Liebe Christi. Denn die Liebe Christi, sagt Paulus, drängt uns, dem zu leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Ist aber nicht die Liebe Christi der Antrieb für mein Leben, sondern der Lohn oder andere Dinge, dann werden die Werke, die daraus hervorgehen, nicht bestehen können vor dem Richterstuhl Christi, weil meine Beweggründe nicht rein sind. Die Werke können, wie in Ephesus, nach außen hin tadellos wirken, aber unser Richter sieht ja sofort meinen Mangel an der ersten Liebe und dann setzt seine Erziehung ein. Wie war das bei den biblischen Personen? Welchen Weg ging Gott mit ihnen? David war in seiner Familie nicht besonders beliebt. Er wurde versteckt, verleugnet und beschimpft. Und auch Josef war seinen Brüdern verhasst. Das war die spezielle Kinderstube, die Gott den beiden zugemessen hat für ihren späteren Lebenszweck. David wurde bei dauernder Lebensgefahr mehr als 10 Jahre von König Saul verfolgt. Und Josef saß 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis, nachdem er vorher schon als Knabe verkauft worden war von seinen Brüdern. So sieht Gottes Zubereitung aus. Beide, so wie viele andere, wurden von Gott in ähnlicher Weise auf ihre Lebensaufgabe hin erzogen. David, zu Hause verabscheut, war draußen bei den Tieren, dort aber von Gott unterwiesen und gelehrt in allem, was er später nötig hatte, um, wie Josef, zu Gottes Ehre und zum Wohl seines Volkes zu handeln. Und später schrieb David dazu im Psalm 18, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Und in vielen solchen Psalmworten hat sich David auf Gottes Erziehungsmaßnahmen bezogen und die sind auch für uns als Gottes heutige Zöglinge besonders wertvoll zu beachten. Es finden sich ja auch unter uns immer welche, die eine schwere Kindheit gehabt haben, wie sie sagen. Aber gerade das ist ja deine Perle, das ist die beste Voraussetzung für ein sinnvolles, demütiges Leben vor dem Angesicht Gottes. Denn jede von Gott herbeigeführte und von ihm zugelassene Erniedrigung verbessert die Basis, auf der wir das Evangelium vom Sohn Gottes annehmen können, der ja selber auch draußen war bei den Tieren, an einsamen Orten und auf Erden verkannt, von allen verlassen und so verachtet war, dass man das Angesicht verborgen hat vor ihm. Er gefiel uns nicht, sagt Gottes Wort. Das ist dein Herr und dein Erzieher, vorgestellt von seinem und unserem wohlwollenden himmlischen Vater. Die Welt erzieht freilich anders. Da geht's in die entgegengesetzte Richtung. Höher, angesehener, reicher, beliebter. Das Ende dieser Höhe aber ist der Absturz. Warum hat zum Beispiel keine einzige Person all die lange Zeit vor der Sintflut um Asyl in der Arche angesucht, wiewohl Noah über 100 Jahre zu ihnen gepredigt hat? Weil sie Helden waren, hervorgegangen aus abgehobenen Mischehen, Übermenschen, große Erscheinungen. Die Flut, die war ihnen lächerlich. Genauso wie den Schwiegersöhnen Lot das kommende Gericht für ihre Heimatstadt. Aber was sagt unser großer Erzieher dazu? Dass wir uns jetzt auf eine Zeit zubewegen, in der es genauso sein wird wie damals zu den Zeiten Noahs und Sodoms. Und ist nicht heute der Anti-Autoritär im Mensch das Maß aller Dinge, der in sich Hohe und Erhabene über das Evangelium? Die Pädagogik dieser Welt tut allemal das Ihre dazu. Sehen wir uns dagegen Johannes den Täufer an, den Wegbereiter Jesu. Ein völlig korruptionsfreier Mann, frei von jedem menschlich-käuflichen Einfluss. Betrachten wir ihn mal von der Erziehung Gottes her. Diesen Mann hat nicht die Welt mit ihren Tricks und Künsten und ihrer Rhetorik genährt und ernährt, sondern der Herr allein, und zwar in der Wüste, dort, wo Gott den Felsen spaltet für sein Volk. So steht es im Psalm 78, 10. Wo war was für eine Schule? Um dazu einmal Blaise Pascal zu zitieren. Gott ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, nicht aber der Gott der Philosophen und Gelehrten. David ist in vielen Bedrängnissen immer wieder in einsame Wüste-Gegenden geflohen, wie er es von Gottes früherer Erziehung gewohnt war. Er war in der Wüste Sif, in der Wüste Juda, in der Wüste Maon und in der Wüste Paran. Solche Orte waren ihm nicht schrecklich. Sie waren ihm von Jugend auf gewohnte Herberge und Zufluchtsstätte, weil sein Gott dort mit ihm war. David wurde durch diese Erziehung weder zur Mimose noch zum introvertierten Einsiedler. Gott hat ihm ja da draußen vielmehr das rechte Maß an Mut und Demut und Leutseligkeit angedeihen lassen. Das sieht man an seinen Aktionen und Reaktionen. Und was wohl das Augenfälligste ist an ihm, seine Bereitschaft zur spontanen Umkehr. An dir allein habe ich gesündigt, sagt David, und solch ein Gebet, das lehrt uns kein Mensch. Nur das Alleinsein mit Gott und seinem Wort über lange Zeiträume bietet uns da Sicherheit. Charles Spurgeon hat dazu treffend gesagt, das Zweitbeste sind ausgedehnte Waldspaziergänge. Und dass er dort das andauernde Gespräch mit Gott nicht gemeint und gesucht hätte, das war unmöglich bei seiner großen Lebensaufgabe. Ich selber bin ab meiner frühen Kindheit ohne Vater aufgewachsen, Entscheidungskind. Aber ich durfte schon manchen Gleichbetroffenen Mut zusprechen, weil ich ja einen enorm guten Tausch gemacht habe, was den rechten Vater betrifft, als Kind Gottes. Es sind viele, sehr viele, die zum Glauben finden durften, zuerst von Gott in einer Wüste platziert und aufgezogen worden. An einem Ort genau auf sie zugemessen, in genau auf sie zugeschnittenen Verhältnissen, was Zeit und Ort und Welt und Heilsgeschichte betrifft. Eines der schönsten Bilder auf die Anlehnungsbedürftigkeit und Erziehung der Braut Christi wird uns dazu im 8. Kapitel des Hohelieds vor Augen geführt. Da steht: Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Es gibt viele Menschen, vor allem Frauen, die sich wünschen, dass der Mann wieder mal sagt, ich liebe dich. Aber dieser Satz, der ist höher, der ist wie eine Symphonie. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Nach Paulus darf über Gottes wundersames Ziehen und Erziehen im Römerbrief schreiben: O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Wille Gottes über unser Dasein, der ist vollkommen. Vollkommen, weil er derjenige ist, der den Plan erdacht hat für das Leben der Seinen. Er ist vollkommen im Ziel, vollkommen in der Ausführung und vollkommen in der Verwendung jedes seiner Werkzeuge und in der Erziehung jedes seiner Kinder. Wenn wir uns nur alle so als geliebte, leibeigene Sklaven im Dienst unseres Herrn wüssten, dann wäre unser Friede längst wie ein Strom geworden und die uns umgebende Welt würde diesen Strom des Lebens auch bemerken. Wo beginnt eigentlich Gottes Erziehung? Nicht sprechen wir hier von der Erwählung, denn die lag bereits vor Grundlegung der Welt in Christus, sondern von Gottes Erziehung. Und die beginnt, gemäß der Heiligen Schrift, im Mutterleib. In Galater 1 steht: Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück, so der Paulus. In Jesaja 44 steht: So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Und auch David darf zum Thema Mutterleib Worte schreiben, die ihm Gott auf seine Weise gab. Im Psalm 139 spreche ich: Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig. Bemerkenswert, wie David Gottes Erziehung sieht, auch angesichts seiner Situation im Elternhaus. Im Psalm 71 schreibt er: Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt dir allezeit. Und da erscheinen auch Worte wie die folgenden in einem ganz anderen Licht. Hanna, im ersten Buch Samuel, Hanna steht, aber gab er, nämlich ihr Ehemann Elkanah, einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Vorerst verschlossen, wohlweislich. Samuel sollte ja kommen im Mutterleib. Und Hiob betet in Suizidenanflug in seinen Schmerzen wegen intensivster Erziehung Gottes: Warum hast du mich aus dem Mutterleib hervorgebracht? Wäre ich doch dabei umgekommen, ohne dass mich ein Auge gesehen hätte, so würde ich sein, als wäre ich niemals gewesen, vom Mutterleib weg ins Grab gelegt. Später aber lesen wir andere Worte Hiobs. Das Buch Hiob ist ja nicht umsonst das erste Buch der Weisheit. Wenn ich, sagt im Kapitel 31, meinem Knecht oder meiner Magd das Recht verweigert hätte, als sie einen Rechtsstreit gegen mich hatten, was wollte ich tun, wenn Gott gegen mich aufträte, wenn er mich zur Rede stellte, was wollte ich ihm antworten? Hat nicht der, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn gemacht? Hat nicht ein und dasselbe uns im Mutterleib gebildet? Und apropos Hiob, Krankheit ist nicht jedes Mal Gottes Gericht und Züchtigung, sondern Krankheit ist vor allem seine Gnade in Erziehung und Bewahrung. Und meistens wissen wir ja nicht, warum uns Leiden und Krankheiten begleiten. Aber der lebendige Glaube, den uns der Herr verleiht, der sucht und findet Gott ja in allen Dingen. Und da kommt auch kein Klagen oder Murren oder Auflehnen mehr hoch gegen Gott, sondern das gläubige Herz wendet sich umso öfter, intensiver und dankbarer an ihn. Denn so ein Herz hat Gottes Liebe kennengelernt und weiß, dass er uns nur das Beste gibt. Wir vertrauen seiner Weisheit, dass er unseren Weg am besten zu wählen weiß. Ein lebendiger Glaube spricht ja alle Zeit mit Gott über seine Lage und unterwirft sich seiner Hand, ganz gleich, ob, wann und wie er seine Hilfe und Macht offenbaren will. Denn der Glaube kennt ja keine Hast. Er ruht in Gott. Er nimmt nicht die Sache in seine eigene Hand, sondern legt sie in die Hand des Vaters, so wie Jesus. Er betet. Wir können und wir werden ja nicht alle in die günstigsten Umstände positioniert werden. Der Herr muss dir und mir auch nicht selten ein Gewicht anhängen. Er sieht, wo wir es benötigen. Wir bedürfen dieser Erziehung von seiner Hand, solange wir hier auf Erden sind. Dabei ist es eine ganz wesentliche Tatsache zu wissen, dass Gott uns versteht, weil er unsere Lebensgeschichte ganz genau kennt und sie aus seiner väterlichen Sicht heraus beurteilt. Das schmeichelt uns einem natürlich nicht. Gott verhätschelt nicht das Ich seiner Kinder, wie viele Zeitgenossen es wollen und so erpicht sind darauf. Nein, aber er versteht uns in der rechten Weise, auch wenn er uns dulden lässt, wenn es zu unserer Erziehung auf die Ewigkeit hin dienlich ist. Aber eines bleibt und steht dabei felsenfest, er versteht uns wie keine andere Person. Und wenn er uns auch mit großem Ernst erzieht, er bleibt doch stets lind zu seinen Kindern. Nun kommt aber noch ein wunderbarer Aspekt hinzu, den finden wir im Buch Daniel gleich dreimal. Eine so liebevolle, persönliche und in der Trübsal stärkende Anrede. In Kapitel 10 steht zum Beispiel, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, sagt Daniel, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Ist es nicht wunderbar? Petrus sagt aus dieser persönlichen Geborgenheit heraus, in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Haben wir uns je überlegt, warum Abel ein Schafhirte geworden ist? Bestand damals eine Nachfrage nach diesem Beruf? Was hat ihn denn dazu veranlasst? Was sagt Gottes Wort? Im 1. Mose 4 steht, und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar den Kain, dessen Name heißt Erwerb oder Gewinn. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, dessen Name heißt Hauch oder Nichtigkeit. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Soweit der Text. Adam wurde ganze 930 Jahre alt. Und der Ausdruck, nach geraumer Zeit, den wir gelesen haben, implementiert, dass ein ziemliches Wachstum der Erdbevölkerung stattgefunden haben muss. Es hat damals eine lange Zeit gegeben, in der Kain und Abel unterwiesen werden konnten. Sie waren ja die Ersten, die von Mutterleib an erzogen wurden. Es muss ihnen gesagt worden sein, dass der sündige Mensch sich dem heiligen Gott nur mehr auf der Grundlage eines blutigen, stellvertretenden Opfers nähern kann. Kain hat diese Offenbarung abgelehnt und stand vor Gott mit seinem unblutigen Opfer von den Früchten des Feldes. Abel aber muss der göttlichen Unterweisung und Verordnung geglaubt haben, denn er opferte geschlachtete Tiere von seinen Schafen, wie die Bibel extra betont. Auf diese Weise stellte er seinen Glauben unter Beweis und erhielt die Rechtfertigung von Gott, wie Hebräer 11 bezeugt, denn durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Er brachte von den Erstlingen seiner Herde. Und damit drückte Abel auch praktisch aus, dass dem Herrn nur das Beste von dem gebührt, was er uns vorher zugemessen hat. Abels besseres Opfer weist damit auf den blutigen, stellvertretenden Tod des Lammes Gottes hin, das die Sünde der Welt wegnimmt. Abel war gelehrt, erzogen und geliebt von Gott. Sehen wir uns noch weiter um unter den Personen in der Bibel. Wer sich einmal die Mühe macht, die Militärs im Wort Gottes zu beobachten, dem wird es zum lohnenden Studium. Den Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel, oder den Hauptmann unter dem Kreuz Jesu, oder Cornelius, den Hauptmann zu Caesarea, und lange vorher schon Naaman, den Syrer, und andere. Dabei blicken wir gezielt auf das Verhalten von Menschen, die gelernt haben, ihr Leben im Gehorsam zu führen. Jesus weist ja auch klar auf den wesentlichen Unterschied hin, der sich zwischen erziehbaren und unbelehrbaren Menschen im alles entscheidenden Moment zeigen wird. Wie in Lukas 17 steht, und er sagt ihnen, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Ein schlagender Beweis dafür ist der eine Schächer am Kreuz. Der wesentliche, der rettende Unterschied zu seinem Kumpanen fällt deutlich auf. Was meint ihr? Können wir bei den beiden von charakterlicher Veranlagung sprechen? Von Geburt auf? Ist das der Grund für die Errettung des einen auf seine Bitte hin an Jesus? Oder beruht das auf der Vorerwählung, beziehungsweise automatisch von jeher verworfen sein? Gott sagt doch, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht wahr? Hat nicht bei dem einen der Erziehungsfaktor die Hauptrolle gespielt? Eine betende Mutter, ein gläubiger Vater, zusammen mit einem Schriftwort Gottes, einer Rede Jesu. Welche Rolle spielt so etwas in deinem Leben und im Leben deiner Kinder? Warum sitzen wir denn hier? Nicht auch deswegen, weil wir die Furcht des Herrn gelehrt worden sind, die Paulus als Grund anführt für die Verbreitung der guten Botschaft in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Und im Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Warum reagiert darauf der eine und andere verwerfen die gute Botschaft? Warum sind es allgemein so wenige geworden? Warum wollen immer weniger Menschen dem wahren Evangelium gehorsam werden, hier in dieser unserer Zeit? Sind sie unerziehbar geworden? Sind keine Ohren mehr da, um zu hören? Keine Herzen, um Gott zu gehorchen? Aber was ist, wenn auch wir seiner Erziehung ausweichen? Teilweise vielleicht. Wenn wir uns Gottes Ratschluss entziehen wollen, was ja zugegebenermaßen nicht selten geschieht, nicht wahr? Da steht in Jesaja 30, wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Ja, wie wird der Herr urteilen an jenem Tag, wenn er sein Auge auf deine Zeit und dein Verhalten in der Welt richtet, von der er dich doch durch seinen Tod getrennt hat? Wie wird er urteilen über dein Verhalten im Haus Gottes, in seiner Gemeinde, in seinem Leib, in den du getauft bist, mit dem er dich durch seinen Geist verbunden hat? Paulus war bei seinem echten Kind im Glauben, wie Timotheus bezeichnet, besorgt um all das. Er schreibt, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie denkt der himmlische Erzieher über dein Abstandnehmen von Dingen, die mit seinem Willen im Widerspruch sind? Wir kennen ja das Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Was wird er sagen, wenn er auf unsere Liebe zu den Heiligen blickt, die seinem Herzen so teuer sind, wie Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 1. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir wissen, was dieses Wort für uns bedeutet. Erziehung. Erziehung durch den lebendigen Gott, durch den Vater, durch unseren Herrn Jesus und durch den Heiligen Geist. Gott lehrt und erzieht durch sein Wort, durch Gleichnisse und durch Geschehnisse, die er uns widerfahren lässt. Wie der Herr Jesus seine Jünger einst in Seenot geraten ließ, im Anschluss an den Tag mit dem wunderbaren Erlebnis der Speisung der 5000. Das alles und viel mehr noch ist zu erwarten und zu durchleben in der Schule Gottes. Gott erzieht uns aber auch gegenseitig durch die Brüder, wenn sie echte Brüder sind. Im Psalm 141 steht, der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Und er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt, und mein Haupt soll sich nicht dagegen sträuben, wenn es auch wiederholt geschieht. Wie auch Paulus sein echtes Kind im Glauben immer wieder liebevoll ermahnt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du ja weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Sünde an sich, die bedarf ja keiner Anstrengung von uns, nicht wahr? Aber geistliche Hingabe und Gehorsam, die kommen nicht von selber. Die gibt es nicht ohne Gottes Erziehung und nicht ohne unser Hinzutreten zu ihm und unsere Einwilligung in gottesfürchtigen Gehorsam. Das ist der Welt und dem Fleisch natürlich zuwider. Wer aber aus Gott geboren ist, dem ist seine Erziehung und der Gehorsam köstlich, sogar überaus kostbar. Wir leben ja vom Ende her, nicht wahr? Und das Ende, das wird gut. Wie wird aber der Richter urteilen über die Erziehung unserer Kinder, die er uns anvertraut hat, damit wir sie in der Furcht und Ermahnung des Herrn unterweisen? Einmal wird der Tag kommen, an dem das alles Wirklichkeit sein wird. Was werden wir dann sagen zu dem Zank und Streit, zu dem Hader und Neid, zu unserer Selbstliebe und dem Selbstvertrauen, zu dem Hochmut und Stolz, zu der Ehr und der Habsucht, wenn wir ihm ins Auge schauen, ihm, der nicht gescholten hat, als er gescholten wurde, ihm, der sich selbst erniedrigt hat und arm wurde um unsertwillen und der es uns ermöglicht, in seinen Fußtapfen zu wandeln? Wollen wir dieses herrliche Erbe oder wollen wir nicht? Was wird gesagt werden über unsere Teilnahme am Mangel der Armen? an den Nöten und Bedürfnissen der Arbeiter im Gottesweinberg, für die er zu sorgen uns geboten hat, wie uns der Lehrbrief des Paulus bezeugt, der Korintherbrief, der erste, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. An die Philipper schreibt er: Ich habe mich aber sehr gefreut in dem Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Was werden wir sagen, wenn wir ihn, den Treuen, sehen, wenn es um den Gebrauch unserer Gaben und Fähigkeiten geht, unserer Zeit und Mittel, die er uns zur Verwaltung übergeben hat, all die Jahre? Und wenn wir so das Licht des Richterstuhls Christi auf unser Leben fallen lassen, geht es uns dann nicht ähnlich wie dem Petrus unter dem Blick des Herrn im Hof des Hohepriesters? Müssten sich da nicht auch in unserem Auge Tränen zeigen unter Gottes guter Erziehung? Wohl uns, wenn wir hier unser Leben so gestalten, dass wir dort den Lohn nicht verlieren. In Hebräer 12 steht: Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Aber auch Überraschungen gehören zur Erziehung Gottes. Wir werden oft in positivster Weise persönlich überrascht vom Herrn, mit so viel Liebe und Güte, die uns gerade in Momenten widerfahren, wo wir uns, zugegeben, innerlich von Gott ein Stück weit entfernt hatten. Andererseits, wenn wir meinen, jetzt wäre etliches besser an unserer Nachfolge, wenn wir uns wohlfühlen an unserer geistlichen Haut, dann kommt nahezu jedes Mal prompt ein pädagogisch angesetztes Tief von Gott zu unserem Heil. Denn nur gut ist Gott, das bleibt zu jeder Zeit und für immer und für jeden bestehen. Haben wir unter der erziehenden Hand Gottes nicht schon vieles gelernt, zum Beispiel Menschen zu unterscheiden, Brüder von falschen Brüdern, verderbliche Lehren und menschlichen Rat und unbiblisches Vorgehen, überhaupt alles, was wir kennen und auch scheuen, gelernt haben, diese diverse Gemeinden mit pfingstlichen, charismatischen und schwärmerischen Hintergrund, hochmütige Prediger, Heuchler und Lügner, vor allem aber uns selber, als Halbherzige, als Heuchler und Lügner und Sünder, als Frömmler mit einer Gesinnung wie die des Mannes dort in der Hütte. Gottes Erziehung ist nicht wie die der leiblichen Eltern. Gottes Erziehung zielt auf unsere Unselbstständigkeit, auf unsere Abhängigkeit von ihm. Jener Mann in der Hütte mit dem Wasserkrug weiß nun sicher auch, dieses Lied mitzusingen. Gottes Erziehung erfolgt aber mitunter sogar durch oftmaliges in Sünde fallen, sodass man ganz klein wird und verzweifelt und zu Gott um ernsthafte Abhilfe schreien muss. Und das kann jahrelang so gehen, wiewohl wir in Christus von der Macht der Sünde befreit sind. Aber es kann sein, dass wir zu sehr gewillt waren, an der langen Leine zu laufen und der Vater uns näher und näher zu seinem Sohn bringen muss, durch eine intensive Erkenntnis unseres verzweifelt bösen Leidens. Es kann natürlich kein Dauerzustand bleiben, aber so etwas kommt nicht so selten vor. Schließlich lernt der Mensch ja allgemein hauptsächlich aus seinen Fehlern. Und der Gläubige lernt durch die eigenen Sünden seine totale Verderbnis kennen, die ihm von Gott solcher Art separat vor die Augen geführt werden muss. Vergessen wir nicht, wir stehen in allem, in allererster Linie, nur Jesus gegenüber. Im 5. Mose 8,5 steht: So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und ein Mann erzieht seinen Sohn ja auch dadurch, dass er ihm etwas nimmt oder vorübergehend verweigert und ihn darum bitten, betteln und ringen lässt. Denn selig sind ja die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und warum sind sie in diesem Zustand? Wer hat sie das gelehrt? Und selig sind die geistlich Armen. Wer aber sind diese? Es sind die von Gott Gezogenen, die von Gott Erzogenen. Die Welt hungert ja nicht nach solchen Werten, nicht wahr? Gott hat uns hier, wo wir sind, mit einer klar definierten Bestimmung gepflanzt. Das steht in 1. Thessalonicher 5, 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Der uns platziert hat, ist gleichzeitig unser Erbarmer, unser Lehrer und Erzieher. Und er will, dass wir dessen gewahr sind und es auch bleiben. Und das steht in Jesaja 30, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum muss er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Zu einer Person gehört in jedem Fall eine Persönlichkeit. Und dieser Persönlichkeit haftet stets ein Profil an, eine persönliche Struktur. Dieselbe entsteht beim Christen aber nicht durch natürliche Veranlagung, natürliche Vererbung und irdische Gegebenheiten, sondern durch Gottes Erziehung, durch seine permanente Beeinflussung im Heiligen Geist. Das Wort Erziehung trägt in sich ja schon seine Bestimmung und sein Wesen. Es geht um ein Ziehen, um ein inneres Zubereiten auf unsere wahre Heimat hin, bei unserem Herrn, vor dem wir schließlich froh und dankbar niederfallen werden. Wie in 1. Petrus steht, im Kapitel 1, Vers 6 bis 9, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, wie ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wird er sich nicht aufschürzen für jene, die wachsam in seiner Erziehung geblieben sind? Wird er ihnen nicht dienen, wenn sie endlich eingegangen sind zu seiner Freude, wie er gesagt hat? Oh ja. Amen. Amen.